Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Trainingstipps versorgt, euch Einblicke in den Leistungssport gibt und auch gute Gespräche mit guten Coaches liefert. Ja, heute habe ich zu Gast Monique König und wir sprechen über das Thema Calisthenics. Monique ist selber Calisthenics Athlete und Coach. Sie ist außerdem Autorin und Sportpädagogin. Sie liebt Heavyweights und Clean Reps und ihr Motto ist außerdem locker bleiben, Bizeps zeigen. Also Leute, alles, was sich heute um das Thema Calisthenics dreht, wird in dieser Folge bearbeitet und besprochen werden. Nach dem Intro geht's los. Cool. Servus Monique, herzlich willkommen hier zum Podcast. Cool, dass du am Start bist.
Hallihallo Philipp und danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr cool. In ein paar kurzen Worten, ein paar kurzen Sätzen. Wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben?
Okay, kurzfassen ist nicht so meine Stärke, aber ich versuch's.
Let's try.
Okay, ich bin Monique König, seit 8 Jahren, wie du es schon in deinem Intro hast erwähnt, Calisthenics-Athletin, aber auch Trainerin. Und bin gelernte Grundschullehrerin, weshalb natürlich die Zielgruppe Kinder ein großes Anliegen und großes Herzensprojekt sind. Bin eigentlich schon immer sportlich aktiv und habe den Calisthenics-Sport für mich entdeckt, weil ich es einfach super cool finde, dass man optisch und ästhetisch nicht nur stark aussehen kann, sondern eben mit dieser Stärke auch etwas Cooles machen kann. Also im Sinne von coolen Moves, Backlever, Frontlever, Muscle-Ups, all die Geschichten. Jetzt rede ich schon über gewisse Übungen und viele Hörer denken sich, was ist all das? Aber da werden wir vielleicht im Laufe des Podcasts auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, aber am Ende ist das, glaube ich, so die kürzeste Fassung, die ihr bekommen könnt von mir. Und ich denke, das reicht auch, oder? Alles andere ergibt sich jetzt.
Finde ich gut, cool. Ja. Ich habe eben mal die Wikipedia-Seite von Calisthenics aufgeschlagen und da steht, dass Calisthenics ist ein international gebräuchlicher Kulturbegriff, welcher Eigengewichtsübungen integriert. Dreh- und Angelpunkt der Szene sind sogenannte Calisthenics Parks. Diese umfassen in der Regel Stangen verschiedener Höhe und Positionen, welche Barren und Rack nachempfunden sind. Bist du damit pari oder würdest du da was hinzufügen oder sagst du, nee, das geht gar nicht, Calisthenics ist viel mehr als das?
Das ist okay, aber es ist wirklich sehr grob gehalten. Wir benutzen das Equipment, was da aufgezählt wurde, im Sinne frei zugänglicher Parks, aber was es konkret ist, wird da ja nicht ganz klar. Deswegen würde ich das jetzt einfach nochmal vervollständigen.
Sehr gerne.
Also Calisthenics, so wie ich es immer definiere, ist einfach Training mit dem eigenen Körpergewicht entgegen der Schwerkraft unter Nutzung unserer Hebel. Und mit Hebeln meine ich unsere Arme und unsere Beine als Extremitäten, mit denen wir letztlich Übungen skalieren können, im Sinne von in Übungen schwerer zu machen oder eben leichter zu machen. So definiere ich Calisthenics. Alles Weitere könnte man aus dem Wikipedia-Eintrag übernehmen. Und ich unterscheide aber auch noch 4 verschiedene Formen. Ist es jetzt schon relevant? Ich mache es einfach.
Voraus.
Also, es gibt so dieses klassische, und damit habe ich damals vor 8 Jahren auch angefangen, Sets and Reps. Man macht also viele Sätze mit vielen Wiederholungen. Stellt euch beispielsweise vor, du verlässt für 30 Wiederholungen die Klimmzugstange nicht. Heißt, du machst zum Beispiel 10 Muscle-Ups, dann oben 10 Bar-Dips und dann direkt danach noch 10 Pull-Ups. Das sind Sets and Reps. Das wäre jetzt ein 30er-Set gewesen. Zum Beispiel, damit habe ich auch begonnen, war nicht ganz so clever, mit dieser Art und Weise Calisthenics-Sport zu beginnen. Aber gut, das habe ich dann später auch gelernt. Dann gibt es so Weighted Calisthenics, also wenn körpereigene Klimmzüge, Dips und so weiter zu leicht werden, was mache ich dann? Ich schnalle mir noch einen extra Gürtel um die Hüfte und mache mir die Übung entsprechend schwerer. Also das ist Weighted, 2. Kategorie. Die 3. Kategorie sind für mich so die Leute, die sehr skill-fokussiert sind und vielen Hörer und Hörerinnen werden vielleicht Calisthenic Movement etwas sagen. Das sind Alex und Sven aus Leipzig und das sind zum Beispiel für mich so klassische Calisthenics-Athleten. Die haben halt ihren Frontlever und ihre Handstand, Push-Ups und Planche und die perfektionieren sie über die Jahre technisch sauber. Ja, das ist so die 3. Form. Die 4. Form sind so die Barhopper, die Freestyle-Leute, die so verschiedene verrückte Schrauben um die Stange machen, sich dann da wieder reinfangen, so ein bisschen aus dem Turnen. Ja, sehr dynamische Variante des Calisthenics-Sports. Das ist so die 4. Form. von der ich allerdings selber nicht so viel halte, weil es auch aus Erfahrungen, die ich in dem Bereich Calisthenics machen durfte, sich einfach ergeben hat, dass alle Leute, die Barhopping machen, irgendwas an der Schulter haben. Die haben alle irgendeinen Zwicken, weil es kann nicht gesund sein. Alleine schon, wenn ich da zuschaue, wie die da in diese Stange reinknallen, das hat auch nichts mit Turnen zu tun. Denn Turner haben halt immer so eine gleichmäßige Bewegung. Ne? Die turnen immer wieder um diese Reckstange rum. Aber Calisthenics-Athleten machen eben nicht diese gleichmäßigen Schwünge, sondern die ballern da einfach aus welchem Winkel sie auch immer kommen an die Stange und verletzen sich meistens. Deswegen ist Barhopping.
Aber das sieht gut auf TikTok aus, ne?
Es sieht super geil aus, es ist krass und die meisten Menschen, die Calisthenics im Begriff hören, werden wahrscheinlich genau an diese YouTube-Videos denken, ne? Ja. Die Leute, die eben genau diese krassen Skills machen. Was man dazu sagen muss, was viele nicht wissen, die meisten, die dieses Barhopping machen, kommen aus dem Turnen. Die haben einen turnerischen Hintergrund. Die haben nicht einfach mit diesem Barhopping angefangen. Die haben meistens schon 10 Jahre vorher Turnerfahrung.
Ich finde, das sieht man
doch nochmal was anderes.
Das sieht man den Jungs und Mädels tatsächlich so ein bisschen an. Voll. Also wenn du diese klassischen Leute siehst, die man so aus YouTube-Videos kennt, ja. Grundsätzlich glaube ich ein bisschen kleiner als der Durchschnitt und dann halt dieser klassische Turnerkörper, ne? Also
richtig.
Okay. Lass mich versuchen, das nochmal zusammenzufassen. Also wir reden ganz klar über Eigengewichtskörperung. Dann hast du 4 Kategorien dargestellt. Es geht um Sets und Reps. Es geht um weighted Sachen, wenn man mit Zusatzgewicht arbeitet. Es gibt Barhopping. Und last but not least, die habe ich jetzt vergessen. Was war's?
So die skillfokussierten Leute.
Die skillfokussierten Leute, ne? Also Planche und Frontlever und so weiter und so fort. Mhm. Und wie du schon eben angedeutet hast, also im Calisthenics-Bereich ist es ja gegenübergestellt jetzt zum normalen klassischen Krafttraining, wie man es vielleicht aus dem Fitnessstudio mit beispielsweise Backsquats oder Bankdrücken kennt, arbeitet man mit den Hebeln und man muss sich darüber halt den Schwierigkeitsgrad der Übungen so ein bisschen skalieren. Also wenn wir das mal gegenüberstellen würden oder wenn du das mal machen möchtest, also wie würdest du jetzt mal an einem Beispiel von einer Druckbewegung, kannst du dir aussuchen, ob das jetzt Dips oder Push-Ups oder was auch immer sind, im Verhältnis zu Benchpress machen. Ne? Lass mal einfach mal zwei Druckübungen, einmal so ein Powerlifting und einmal so aus dem Calisthenics gegenüberstellen, mal zu sagen, hey, das sind die Unterschiede.
Cool, genau. Dann nehmen wir gerne das Bankdrücken mit einem Push-Up. Einfach um zu sehen, wie können wir jetzt hier skalieren. Was mache ich beim Bankdrücken? Natürlich, ich nehme einfach mehr Gewicht und packe das auf meine Langhantel und mache es mir damit schwerer oder eben einfacher. Oder nehme halt nur Kurzhanteln und habe damit mehr ein unilaterales Training als ein bilaterales Training. Beim Calisthenics würde ich jetzt, wenn ich das mit den Push-Ups jetzt vergleiche oder ins Verhältnis setze, arbeite ich eben mit der Art oder mit der Winkelstellung, wie ich zu dem Gerät oder zu dem Untergrund stehe, auf dem ich meine Hände platziert habe. Ja, das heißt, natürlich ist ein Push-Up, wenn wir es jetzt mal super simpel nehmen, an die Wand gelehnt, die einfachste Variante. Und je weiter ich nach unten komme, sprich, ich würde jetzt meine Hände auf einem Hocker platzieren und dann meine Push-Ups in Full Range of Motion ausführen, dann ist es natürlich auch immer noch leichter, als wenn ich meine Arme oder meine Hände am Boden platziere, weil da habe ich natürlich die meiste Schwerkraft, die wirken kann und damit mache ich es mir schwerer. Also wir arbeiten quasi, so wie du es schon angesprochen hast, ne, mit verschiedenen Winkeln zu einer Oberfläche oder mit verschiedenen Hebeln. Mit Hebeln könnte man zum Beispiel Frontlever nennen, ne? Beispielsweise so. Entweder ich mache mich halt klein wie ein Paket, ja, also wirklich, dass ich meine Knie zur Brust ranziehe und mich ganz klein mache, dann ist die Übung leichter, als wenn ich meine Beine komplett strecke. Jetzt wird sich kaum jemand von euch vorstellen können, was ein Frontlever ist. Also,
komm mal raus.
Ich benutze einfach mal den turnerischen Begriff. Eine Hangwaage vor links wäre die deutsche Bezeichnung dafür. Das heißt, du hängst eigentlich bäuchlings parallel zur Decke zeigend an einer Stange oder an Ringen, hast dabei komplett gestreckte Arme und bist eigentlich wie so ein Brett, so parallel zur Decke oder eben zum Boden, je nachdem.
Genau, du willst mit deinem Körper eine horizontale Linie parallel zur Decke und zum Boden im Prinzip bilden. Ne?
Ganz genau, richtig. Und das ist halt schon eine harte Übung. Und da sprechen wir eben von diesen Hebeln. Das sind die Hebelgesetze aus der Physik. Wer auch immer Physik wirklich durchgezogen hat und es nicht abgewählt hat.
Ach, im Moment ist krass.
Aber da komme ich auch noch mit.
Ja.
Genau, und das meine ich eben mit, je kleiner ich mich mache, umso leichter, je größer ich mich mache und extended ich bin, umso schwerer mache ich mir letztlich die Übungen. Und das ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass Calisthenics ein Sport für jedermann jeder Frau ist. Ne? Weil du eben die ganz viele verschiedene Skalierungsmöglichkeiten hast, die du nutzen kannst. Was vielleicht bei einem Kraftsport im Sinne vom Powerlifting nicht ganz so easy ist. Da sollte man schon erstmal mit dem eigenen Körper klarkommen, bevor man sich dann belädt. Das ist grundprinzipiell eigentlich eine Sache, die ich jedem anrate. Ne? Mhm. Bevor du dich jetzt für irgendeinen Powerlifting-Sport verschreibst und hast eigentlich gar keine sportlichen Erfahrungen, fang mit Bodyweight an. Mach erstmal Bodyweight-Training, bevor du dich mit Zusatzlast belädst.
Yes, aber um es so grundsätzlich nochmal zusammenzufassen, ne, wenn wir jetzt über Bankdrücken reden, wäre halt der Klassiker, ich fange mit 40 Kilo an, pack mir dann, wenn ich dieses Gewicht gut beherrschen kann, packe ich mir 5 Kilo pro Seite drauf, mach das mit 50 Richtig. Kilo, mach das mit 60 Kilo und so weiter und so fort. Genau. Als Beispiel für unsere Push-Up-Variante machen wir zuerst Push-Ups gegen die Wand, also in einer Form. Ist es ein Incline-Push-Up, oder? Oder ist es dann Decline?
Ja.
Der Incline-Push-Up, ne? Dann geht man langsam auf die Couch, dann ist man auf dem Boden und verändert dann Stück für Stück seinen Hebel in Relation zur Gravitationskraft, was dann die Übung entsprechend schwerer macht. Würdest du das so unterschreiben?
Richtig, das wäre so diese Step-by-Step-Herangehensweise. Wie komme ich denn jetzt, wenn wir das wieder auf den Push-Up beziehen wollen, wie komme ich denn überhaupt zu einem sauberen, freien Push-Up? In der Konzentrik auch, ne? Nicht nur in der Exzentrik, das nach unten ablassen, sondern auch wirklich das nach oben drücken. Wenn wir daran denken, wie ich das jetzt in mein Training integriere, das heißt, ich kann vielleicht schon Push-Ups und kann auch noch Push-Up-Varianten, die schwerer sind, dann würde man natürlich im Training das Ganze so angehen, dass ich im besten Fall mit Übungen beginne, die mir am schwersten fallen. Zum Beispiel Pike-Push-Ups in den Ringen, also eine Kopf-Variante mit dem eigenen Körpergewicht. Führe die aus, dann nehme ich eine Übung, die mir etwas leichter fällt, sagen wir zum Beispiel Push-Ups am Boden. Und dann als dritte Druckübung innerhalb dieser Trainingseinheit wähle ich mir dann zum Beispiel Push-Ups auf einer erhöhten Oberfläche. Das heißt, ich beginne mit der schwersten Übung und skaliere dann immer weiter nach unten, je weiter ich in meinem Training fortgeschritten bin, zeitlich gesehen.
Yes. Genau. Die krassen Sachen am Anfang und die Sachen, die man Richtig. Quasi schon im Petto hat und sicher umsetzen kann, können dann zum Schluss erfolgen.
Ganz genau.
Ich würde gerne mal eine Frage schon mal reinhauen. Mhm. Wir haben ja im Voraus auch schon mal ein bisschen unsere Communities gefragt. Und eine Frage von Christoph ist grundsätzlich, wie kann man überhaupt anfangen und was braucht man? Also was würdest du so dem Normalo empfehlen, wenn er sagt, ey, ich habe vorhin noch nie was von Calisthenics, also ich habe es schon mal gehört, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, aber ich bin grundsätzlich erfahren, was Training angeht. Also die Person hatte schon mal eine Handel in der Hand, will aber jetzt mal irgendwie in Calisthenics schnuppern. Wie würdest du das einleiten?
Mhm. Also erstmal würde ich demjenigen sagen, du brauchst Zeit und Geduld und musst auch eine gewisse Zeitgrenze überwinden und deinem Körper einfach genug Anpassungszeit geben. Denn das ist ganz, ganz häufig so. Ich ruder kurz aus und komme aber gleich wieder auf den Punkt zurück. Falls nicht, erinnere mich bitte dran.
Machen wir so.
Das ist nämlich häufig so, dass Anfänger und Anfängerinnen damit beginnen, aber eben nicht nach 3-4 Wochen diese Erfolge erzielen, die sie sich vorstellen oder die sie vielleicht aus anderen Trainings und Trainingsvarianten kennen. Ich meine, auf eine Kurzhantel habe ich schnell mal oft in der nächsten Woche 2,5 Kilo mehr drauf. So, und kann mich recht schnell steigern. Das ist beim Calisthenics-Sport eben nicht so. Man hat recht häufige Plateaus, die man überwinden muss. Und hier ist dann wirklich, ja, consistency is key, ne, sagt man ja. Uha, da haben wir wieder mein supergeiles Englisch. Ich bin im Osten groß geworden, sorry. Ich habe nicht so geiles Englisch genossen. Wie dem auch sei, ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Trainiert kontinuierlich, Leute. Wichtig,
richtig, ja. Genau. Nehmen wir einfach das deutsche Wort. Sehr gut. Genau. Das ist so das Erste, was ich wirklich jedem erstmal mitgebe. Also hab Geduld und lass deinem Körper Zeit und vor allen Dingen geh es Step by Step an. Hab einen gesunden Schultergürtel. Also wenn du schon mal irgendwelche Schulterfaxen hattest oder aktuell damit zu tun hast, chronisch, dann kümmere dich erstmal um die Reha, bring deinen Schultergürtel in Ordnung. Natürlich kannst du ein paar wenige Übungen aus dem Calisthenics-Bereich dann machen. Hauptsache, du bleibst im schmerzfreien Bereich. So. Am Ende braucht es dann an Equipment. Eine Klimmzugstange unbedingt. Ringe braucht es unbedingt. Ein paar Widerstandsbänder sind auch nie verkehrt. Parallels finde ich auch immer ziemlich cool. Entweder wenn es darum geht, Push-Ups zu machen, ein bisschen gelenkschonender für die Handgelenke. Für viele haben ja irgendwelche Handgelenksmacken und können ihre Hand nicht auf den Boden legen, ohne dass sie hier Faxen kriegen bei Push-Ups. Ja, okay, dann hältst du halt Parallels oder diese Liegestützgriffe und so weiter. Da kann man dann auch schöne Handstandvarianten mit ausbauen. Trotz des Calisthenics-Sports, der cool ist, sollte man niemals nie sagen, okay, ich mache jetzt nur noch Calisthenics. Weil wir mit dem Calisthenics-Sport leider nicht alle Muskelgruppen ansteuern können, die wir aber brauchen, um einen stabilen Schultergürtel beispielsweise zu haben. Also nicht so kleinlich isoliert eben. Ne? Durch die Calisthenics sind ja immer so Ganzkörperübungen eigentlich. Du hast den Core immer engaged und so weiter. Deswegen ist es trotzdem nötig und ratsam, neben dem Calisthenics-Sport auch mal ein paar Kurzhanteln und Bänder und so weiter zur Hilfe zu nehmen. Und natürlich auch schwer zu beugen und zu heben, weil Calisthenics ist natürlich ein oberkörperlastiger Sport. Trotzdem sollte man natürlich die Beine nicht vernachlässigen, weshalb es eben wichtig ist, trotzdem auch ordentlich Beine zu trainieren. Und da reichen 100 Air Squats nicht. Das ist zu wenig Belastung. Ja, also Laufen ist so das alltägliche menschliche Muster. Da wirst du mit 100 Air Squats nicht weit kommen. Deswegen belade dein Beintraining schwer und vernünftig. Ja, das ist so diese Grundbasics, die man braucht. Im besten Fall hast du vielleicht sogar noch in deinem Ort, wo du bist, einen Calisthenics Park, Outdoor, eine Anlage einfach, die du frei zugänglich besuchen kannst. Vielleicht hast du sogar noch eine Calisthenics Gruppe in deiner Nähe, in der Stadt, in der du wohnst und kannst dich denen anschließen, kannst dir da so ein paar Tipps abholen, wie du damit anfängst. Aber letztlich sind ja erstmal die Basics zu bewältigen. Das sind 4 an der Zahl. Das sind Klimmzüge, Dips, Push-Ups und Squats und die wirklich technisch sauber zu beherrschen. Das sind so die Übungen, mit denen man anfängt und dann eben mit den regressiven Übungen, die es jeweils zu den einzelnen 4 Basics gibt.
Finde ich gut. Also, um das nochmal kurz so, ich versuche das nochmal so zusammen zu rappen. Wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung in der Form, dass man seinem Körper einfach Zeit geben muss. Und da muss ich auch nochmal sagen, da kann ich absolut relaten in der Form, als ich begann, mich so mit Calisthenics oder mit Körpergewichtstraining so auseinanderzusetzen, da merkt man einfach, der Progress, der Fortschritt ist viel, 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 viel langsamer als wenn du ein skalierbares, mit dem Gewicht, nur das eben das Beispiel genannt, du hast schneller mal 2,5 Kilogramm an der Hantel, als die nächste Progression in der Frontlever zu gehen. Oder bei mir war es jetzt ein Beispiel, ich bin sowieso grundsätzlich jemand, der ganz gut ziehen kann, aber nicht so gut drücken kann. Das heißt, alle Push-Sachen machen mir nicht so viel Spaß. Und die Planche zum Beispiel, das ist für mich so ein absoluter Endgegner. Und ich mache das nur in der Tuck-Planche, also so ganz zusammengecurlt im Paket. Und ich habe, ich glaube, 6 Wochen, 3-mal die Woche trainiert, um es von 10 auf 20 Sekunden zu bekommen. Irgendwie sowas. Also, ne, man kann sich halt dann in einer anderen Größenordnung bewegen. Was seinen Fortschritt angeht. Das heißt, das muss einem einfach bewusst sein, wenn man da reingeht. Dann hast du gesagt, diese 4 Komponenten, also wir haben als Hauptzugbewegung sind es die Klimmzüge, als Hauptdruckbewegung ist es der Liegestütz. Dann hast du gesagt Squats und dann habe ich eine Sache noch vergessen.
Druckübungen, die du nicht magst, Dips.
Dips. Yes, genau, die konnte ich nur. Und ja, gutes Equipment wären entsprechend eine Klimmzugstange, wären entsprechend ein paar Ringe, Parallels, wenn man möchte, vor allem, wenn man vielleicht so ein bisschen Macken mit Handgelenken hat und ein paar elastische Fitnessbänder wären auch cool. Und in der Community macht es natürlich am meisten Spaß, wenn man es mit Leuten macht. Yes, cool. Christoph, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Dann lass uns doch mal direkt weitergehen, weil du hast gerade schon gesagt, Ringe sind eine gute Sache, sind eine wichtige Sache. Franzi fragt, was ist denn die beste Übung an den Ringen?
Die beste Ringen? Das kommt ist halt eine geile an, Frage. Willst. Boah, also Ringe sind ja super vielseitig einsetzbar, ne? Jetzt muss ich kurz mal den ganzen Übungskatalog im Kopf durchgehen, was es eigentlich alles gibt. Ich werde wahrscheinlich jetzt eher so eine unkonventionelle Übung nennen. Und zwar, wie nenne ich die immer? Das sind, du kennst die Übung, wenn man am Boden mit Kettlebells ist und immer eine Kettlebell im Wechsel anhebt? Mhm. Renegade Rose. Ja, genau, ja. Richtig. Ich nenne die, pass auf, diese Übung heißt, das, ich weiß nicht, ob du sie kennst, wahrscheinlich nicht vom Namen her, weil es erfunden ist, aber vielleicht hast du schon mal gesehen. Die Übung heißt Ring Renegade Rose. Am Ende stützt du wie in einem Push-Up in den Ringen, hast deine Beine hinten etwas gekrätscht, damit du eine größere Auflagefläche hast und stabiler stehst. Jetzt hast du deine Schultern in einer Protraktion, das heißt, du drückst sie hinten schön raus, straight arm, ja, also schöne lange Arme. Und jetzt stützt du in dieser Liegestützposition und hebst dann immer einen Ring an. Musst ausgleichen natürlich, darfst hier nicht zu viel in der Wirbelsäule rotieren, also schön parallel zum Boden bleiben, lässt den Ring langsam wieder ab, hebst den Ring auf der anderen Seite. Das ist ein geiles Core-Training tatsächlich. Das finde ich eine ziemlich coole Übung, die viele Leute nicht kennen, weshalb ich sie jetzt gerade nenne, weil im Core sind 80-90% der Menschen sowieso viel zu schwach und können davon nicht genug bekommen an Übungen.
Also Franzi, go and do Renegade Rows, wobei es ja eigentlich dann eher ein Renegade Drücken ist, oder? Wenn du sagst, du bist
in der Push-Up-Position. Ja, Ring Renegade Rows. Du stützt ja in einer Liegestützposition den Ring. Mhm. Und dann ziehst du quasi den Ring hoch.
Da ist natürlich jetzt kein Gewicht dran, ne?
Da ist kein Gewicht dran. Es geht letztlich nur um diesen Ausgleich sozusagen.
Verstehe. Ansonsten bin ich grundsätzlich noch so ein Fan halt von Ringroutinen. Das ist natürlich auch etwas, was vor allem relevant ist für die Leute, die schon so die Basics können, die hochziehen können, die einen Dip machen können und die Transition zum Muscle-Up hinbekommen. Aber wenn man, sage ich mal, so diese...
Facepulls in den Ringen auch geil.
Diese Entry-Sachen hat, dann kann man richtig, richtig coole Sachen an den Ring machen. Du hast gerade schon Thema Core angesprochen. Das ist auch eine Frage gewesen von Taui. Was kann ich tun, um mehr Core-Spannung zu bekommen? Mein Klassiker ist immer für den Anfang Body Hollow Exercises. Wie siehst du das?
Ja, genau. Das, was du auch sagst, ne? Hollow Body Holds, perfekte Übung, um eben diese Anbindung von... Ja, von Schultergürtel und Rumpf, aber auch von Hüfte und Rumpf zu schaffen. Genau diese Anbindung fehlt vielen Leuten. Warum? Weil wir viele Leute sehr in Extension laufen. Das heißt, der Brustkorb ist krass angehoben. Die Verbindung von Schultergürtel und Rumpf ist nicht gegeben. Dadurch sind wir hier schwach. Aber es geht ja letztlich genau um diese Anbindung. Und das schaffst du tatsächlich mit dieser Hollow-Body-Position. Ja, also mit der Kippung des Beckens nach hinten. Da gibt es natürlich auch noch andere ganz tolle Übungen. Aber letztlich bin ich auch ein Fan eher von isometrischen Core-Übungen oder eben immer in dieser Beckenkippung gehaltene Übungen und dann dazu eine Bewegung. Stell dir zum Beispiel vor, du bist jetzt im Vierfüßlerstand, hast den Posterior Pelvic Tilt, ja, engaged und da von dieser Position aus nimmst du jetzt deine rechte Hand zum linken Fuß. Aber wirklich ganz kontrolliert und langsam und nicht in der Überstreckung der Wirbelsäule, sondern immer schön in dieser Hollow Body Position, wie du sagst, bleiben. Und da gibt es super viele tolle Core-Varianten. Aber alles ist immer besser als Sit-Ups, weil das eine Hüftbeugerübung ist. Also zumindest so, wie die meisten Leute es ausführen. Man kann Sit-Ups und Crunches auch richtig ausführen, aber die meisten wissen dann nicht, was soll ich machen? Da spielt dann halt auch wieder die Atmung eine große Rolle, ne? Und auch wieder diese Anbindung von Rumpf und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist für mich ein richtiger Key-Aspekt, also einfach das Verständnis darüber zu bekommen, wie verhält sich mein Becken bezogen auf Beckenkippen und Beckenaufrichtung, also das, was du eben mit dem Posterior Tilt gemeint hast, ist für mich die Beckenaufrichtung, ne? Also quasi seine Rippen eng am Bauch, Popo angespannt und Bauch fest. So. Ich glaube, das ist für Calisthenics und Eigengewichtstraining einfach ein super wichtiges Konzept, was man verstehen muss, in Kombination mit, was macht mein Schultergürtel?
Genau, und wenn wir jetzt mal wirklich an spezifische Core-Übungen aus dem Calisthenics sprechen, was fällt dir da ein? Natürlich der L-Sit, ja, sowohl hängend als auch stützend, aber auch Leg Raises beispielsweise an der Stange ausgeführt, auch so eine typische Bauch-Core-Übung, die man im Calisthenics-Circle kennt oder schon gesehen hat, auch gute Übungen, ja, also... Da gibt's Tausende. Aber am Ende, was ich immer sage, wenn du fortgeschrittener Calisthenics-Athlet oder Athletin bist, brauchst du theoretisch keine isolierten Core-Übungen mehr, weil du deinen Core immer engaged hast. Der ist immer on fire. Eben durch diese Hollow-Body-Position, die du ja eigentlich in allen Übungen einnehmen sollst, hast du deinen Core eh immer mit dabei.
Also einmal Body Hollow drillen. Ich würde so sagen, wenn du es 45 oder 60 Sekunden halten kannst in der kompletten Extension, dann bist du auf einem guten Level. Und wie du schon sagst, ne, also du kannst keinen Frontlever machen, ohne einen Body Hollow Hold irgendwie mit einzubringen. Ne? Das gehört dazu. Ja, cool, Mann. Ich guck mal gerade nochmal in die Fragen durch. Wir haben da noch ein oder zwei Sachen übrig. Eine spezifische, die machen wir gleich später zum Ende. Dann Interessantes Projekt. Warum ist Calisthenics noch nicht in der Schule angeboten worden? Ich glaube, die Frage, die kam ja aus deiner Community, die hatte mit Sicherheit auch den Hintergrund, dass du da auch so einen Background hast. Ich habe auch gesehen, in deiner Instagram-Story hast du so ein Projekt Schule und Calisthenics. Mhm. Willst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne sogar. Genau, das ist so ein großes Herzensanliegen meinerseits. Ich habe meine Masterarbeit 2017 verfasst über das Thema Calisthenics im Grundschulsport. Also wie kann ich Calisthenics da im besten Fall integrieren und ab welcher Klasse kann man damit auch wirklich starten? Also ab wann sind die Kinder körperlich, kognitiv überhaupt in der Lage, das auszuführen? Am Ende habe ich mit diesem Projekt zu meiner damaligen Zeit herausgefunden, dass es am besten wirklich im Grundschulalter 3., 4. angefangen werden könnte. 1., 2. Haben die Kinder noch so einen krassen Spieltrieb, die hören dann nicht, mach dies, mach das. Also klar habe ich den Kindern niemals nie vorgegeben, du musst jetzt 5x5 Klimmzüge. Das ist nicht spielerisch. Kindern immer schön spielerisch beibringen im Sinne von Pendelstaffeln, ja, wo sie auch so einen kleinen Wettkampf mit integriert haben. Einfach nur gewisse Stützsachen auf langen Armen am Boden zu stützen, irgendwelche Gegenstände von A nach B zu schieben und so weiter, gibt es tausende Varianten. Und am Ende habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt habe ich die Masterarbeit geschrieben, es sind super viele Seiten, ich habe mir super viel Mühe gegeben, das lasse ich jetzt hier nicht auf dem Laptop einfach rumliegen. So, ich habe Bock, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und damit habe ich dann auch das Projekt Calisthenics macht Schule weg vom Fernseher ran an die Stange gestartet. Da habe ich quasi fertige Stundenverlaufspläne, alle, die Lehramt studiert haben oder aktuell studieren, wissen, wovon ich rede.
Können dann Liedchen von singen, ja.
Richtig. Und da habe ich halt ganz viele fertige Pläne, wo du wirklich an die Hand bekommst, und das könnte wirklich jeder Laie eigentlich machen, dieses Programm, weil ich ganz viele Dokumente, wo nochmal drinsteht, wo es drauf ist zu achten. Hinter den ganzen Übungen, die innerhalb dieser Stundenverlaufspläne aufgezeichnet sind, sind auch nochmal Verlinkungen, wo ich mit den Kids quasi wirklich, wo wirklich Kinder auch diese Übungen vormachen unter meiner Anleitung und so weiter. Eigentlich kann jeder Dulli das machen. Du musst nicht mal Pädagoge oder Pädagogin sein. Und am Ende hat natürlich Corona uns jetzt allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil am Ende würde ich nämlich mit diesem Calisthenics macht Schule-Projekt, habe ich eigentlich vor, eine Studie zu sammeln. Das heißt, ich brauche freiwillige Lehrer und Lehrerinnen, die entweder am Nachmittag in Form einer AG oder eben auch integrativ während des Sportunterrichts diese Übungen machen. Das ist dann so ein 12-wöchiges Projekt mit den Kids. Die machen dann 2-mal die Woche eine Stunde Kali und dann guckt man halt, ich habe ein paar Übungen, die man vorweg macht als Test. Dann testet man nach den 12 Wochen, sind die besser geworden in diesen Übungen. Und diese Ergebnisse würde ich gerne zusammengefasst haben von all meinen kleinen Helferlein aus Deutschland, damit ich dann da eine entsprechende Studie rausziehen kann mit natürlich entsprechenden Belegen und so weiter, damit ich da ein Buch veröffentlichen kann darüber, damit eben genau dieses Thema Calisthenics endlich Einzug in Schulen hält. Denn in Schulen, auch aus Erfahrungen von Praktika und so weiter, wird sehr, sehr, sehr selten Kraftsport gemacht oder vermittelt. Mhm. Was total schade ist. Es gibt zwar im Lehrplan diesen Punkt Fitness, nicht in allen Bundesländern, aber in einigen. Das machen die Lehrer dann 1-2 Mal in 2 Sportstunden mal kurz angerissen und das war's. Und das ist einfach zu wenig. Koordination hin und her, alles schön und gut. Aber Kraft ist auch eine sehr wichtige konditionelle Fähigkeit und das haben ganz viele Lehrpersonen leider noch nicht auf dem Schirm, aber das will ich revolutionieren. Also da bin ich dabei, ja, also Calisthenics an Schulen wird es bald geben, das wird ein Langzeitprojekt sein, das wird nicht morgen oder übermorgen passieren, aber in so ein paar Jahren sehe ich mich da schon im Bildungssystem. Ja, Frau König, die dann sagt, so und so hat der Sportunterricht auszusehen, damit aus den Kindern mal vernünftig was wird, sowohl körperlich als auch kognitiv, ja. Also es gibt es halt einfach noch nicht, weil sich noch kein Mensch wirklich damit befasst hat. Ne? Und ich jetzt die Erste bin, die sich damit befasst und da ein bisschen was lostreten will.
Ja, ich bin gespannt. Ich höre auf jeden Fall, du bist on fire, wenn es in dieses Projekt geht. Also an alle lieben Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr Bock habt, da in irgendeiner Form Teil der Studie zu sein, dann meldet euch doch gerne bei Monique und be part of a change. Yes. Buch hast du gerade auch schon angesprochen. Ich habe auch kürzlich mitbekommen, ich glaube, du hast es gestern in deiner Instagram-Story reingehauen, dass ihr ein neues Buch veröffentlicht, du und Leon. Maris fragt, was ist im neuen Buch?
Was ist im neuen Buch? Hey, liebe Maris, das kann ich dir natürlich zeigen, weil ich natürlich bestens vorbereitet bin.
Aber wir sind im Podcast, zwar, die sehen es eh nicht.
Ach, sie sehen es eh nicht, ach scheiße, egal. Genau, also wir haben schon ein erstes Buch geschrieben, das nennt sich Calisthenics Meets Mobility und dieses Konzept entstand aus Leon und meiner Zusammenarbeit. Ich habe Calisthenics gemacht, Leon hat immer Mobility gemacht. Irgendwann, als wir uns kennengelernt haben, wir uns gedacht, cool, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir das zusammen verbinden, weil das ist doch das Beste, was man machen kann, Kraft und Beweglichkeit zu vereinen. Also haben wir uns dieses Konzept angeeignet und haben das den Leuten auf Workshops näher gebracht. Also wir geben immer so zweitägige Seminare in den verschiedenen Städten Deutschlands. Und aus diesem Calisthenics Meets Mobility Konzept des Workshops ist dann das erste Buch entstanden. Da geht es wirklich nur um die Basics und ihre regressiven Übungen. Ja, Push-Ups, Dips, Pull-Ups, Squats. Und im zweiten Buch, das baut auf das erste Buch auf und beinhaltet dann eben fortgeschrittene Advanced Skills, wie den Handstand, den Muscle-Up an der Bar, den Muscle-Up in den Ringen und den Backlever. Die Planche beispielsweise haben wir rausgelassen, weil wir beide nicht in der Lage sind, sie vollständig zu halten, genauso wie den Frontlever. Ja, das wäre nicht authentisch gewesen. Also das wir wissen cool. Zwar, wie die Herangehensweise einer Planche ist und von einem Frontlever, klar wissen wir das, aber wir können es selber nicht umsetzen und wir hätten keinerlei Bildmaterial von uns liefern können, so im Buch, und das wäre doof gewesen. Deswegen haben wir uns gesagt, das sparen wir uns dann vielleicht für den dritten Teil auf, wenn wir es dann können, dann können wir es thematisieren.
Okay, ja, also aber das finde ich cool, das ist authentisch, dass wenn man dann sagt, ey, ich krieg's selber nicht hin, also bin ich auch nicht the person to show Richtig. You the way. Finde ich mega nice. Okay, jetzt kommen wir zur spezifischen Frage, und zwar kam die von Lukas. Lukas ist übrigens der Grund, warum die Folge heute stattfindet, denn er ist einer meiner ersten Hörer und er sagte, ey, es wäre voll cool, wenn du mal eine Input-Session, eine Insight-Session zu Calisthenics machst. Also, danke nochmal, Lukas. Cool. Für dich sind wir heute hier.
Danke, Lukas.
Und zwar ist es bei ihm so, es geht um das Ding Calisthenics und Ausdauertraining miteinander vereinbar, ja, nein. Und er sagt, er zum Beispiel ist jemand, der auch gerne rudert, im Sinne von Ruderergometer, hat aber Probleme, das so richtig vernünftig einzubauen in seinen Trainingsrhythmus. Er sagt, aktuell macht das so, dass er an den Tagen, wo er Technik und Kraft trainiert, also so eher so einen Skill-Fokus bezogen auf Frontlever hat und dann Kraft mit Weighted Pull-Ups und Dips, sagt, er behindert das ja eher so mein Krafttraining und er möchte halt nicht, dass der Muskelzuwachs da in irgendeiner Form so gestoppt wird, und er macht das aktuell halt so an einem Tag, wo er Beintraining macht, also eher wo so ein Full-Body-Tag hat. So, hier können wir uns jetzt mal so ein bisschen drüber unterhalten. Ich werde jetzt gleich noch mal einen kurzen Ausflug in Molekularbiologie machen, aber vielleicht kannst du vorher mal so deine Einschätzung dazu geben. Also wie würdest du es kombinieren beziehungsweise ganz klar unterscheiden und sagen, ey, so und so würde ich es machen oder so und so eher nicht?
Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie würde ich das in mein Training integrieren, wenn ich jetzt so ruderaffin wäre. Also entweder ich würde es als Teil, wenn ich jetzt mein Training splitte in Push und Pull, würde ich es wahrscheinlich an mein Pull-Training vorwegschalten als Warm-up.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen. Also das innerhalb einer Pull-Session zu integrieren als Warm-up oder als Cool-Down, auch eine gute Überlegung. Oder ich mache es wirklich an anderen trainingsfreien Tagen, an denen ich mich dann eher dem Cardio-Training widme, als wirklich noch das Ganze zu kombinieren mit einem Krafttraining, dass ich das quasi die Rest-Days dafür nutze, solche Dinge zu tun. Ja, am Ende trainierst du ja zwei verschiedene Systeme. Ja, also du trainierst ja dein Herz-Kreislauf-System mit Cardio im Sinne von Rudern. Klar hast du da auch die hintere Kette des Rückens mit dabei beim Rudern, logisch. Aber eigentlich ich finde nicht, dass sich das behindert, wenn du Cardio und Krafttraining zusammen machst, weil das ist ja tatsächlich, da kannst du aber auch gleich gerne nochmal näher drauf eingehen, das ist ja tatsächlich die Angst vieler Leute, dass wenn sie Krafttraining und Cardio kombinieren, dass dann, was weiß ich, der Muskelaufbau behindert wird oder. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht der Fall ist. Kommt auch wieder auf die Ziele am Ende drauf an, ne? Wenn man es mal ganz genau nimmt.
Ja, ich würde auch sagen, das ist so diese klassische Antwort, it depends. Es kommt immer drauf an, was willst du, was ist dir am meisten wichtig in Bezug auf deine Prioritätenliste und auch auf welchem Level bist du. Ich will da jetzt nicht zu krass ausfahren, weil ich da auch nicht zu viel drüber weiß, aber ich habe jetzt mal gerade so meine alten Notizen aus einer Vorlesung zu Concurrent Training rausgesucht. Concurrent Training, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist im Prinzip genau dieses Ding, ne? Also die Kombination aus Ausdauertraining und Krafttraining. Und du hast es gerade schon angesprochen, beim Ausdauertraining triggerst du ja eine andere Anpassung. Das heißt, es geht eher so in Herz-Kreislauf technisch wohingegen wir beim Krafttraining wieder andere Signaltransduktionen im Prinzip triggern. Und es gibt so unterschiedliche Signalwege. Für Krafttraining ist das grundsätzlich der mTOR-Pathway und bei Ausdauertraining ist das eher AMPK. Was es genau auf lang heißt, weiß ich selber nicht mehr genau, aber wir wollen es ja auch wirklich basic haben. Aber es ist, also die Theorie beziehungsweise der Grundgedanke dahinter ist halt, ne, man macht über Krafttraining den mTOR-Signalweg und über Ausdauertraining den AMPK-Signalweg. Und es kann halt sein, dass wenn man das Ganze miteinander kombiniert, aka man macht erst ein Krafttraining und danach nochmal eine halbstündiges Ausdauertraining über Rudern, dass es dann so eine Art Crosstalk gibt, dass sich diese Signalwege nicht miteinander verstehen und dass deshalb dann die Anpassungen an das Training nicht so gut zustande kommen, wie sie zustande kommen würden, wenn man das isoliert voneinander macht. So, das ist erstmal so der Grundgedanke und ich denke auch der Grund, warum Lukas jetzt diese Frage stellt. So, und wie immer ist sich die Wissenschaft da nicht so hundertprozentig einig, bezogen darauf, wie ist es am besten, beziehungsweise wird das überhaupt so sehr beeinflusst? Tatsächlich ist es so, dass man sagt, das geht jetzt auf eine Untersuchung aus den 2000ern zurück, also ist auch schon wieder ein bisschen was her. Aber da hat man tatsächlich gesagt, so als Fazit, untrained individuals oder für untrainierte Leute hat die Aufteilung der Sessions, als ob das jetzt vorher oder nachher machst, ein Ausdauertraining in Kombination mit einem Krafttraining, gar nicht so einen riesen Einfluss darauf. Ob sich deine Ausdauer oder deine Kraft halt verbessert. Es kommt also auch ein bisschen auf dein Level an. Bist du irgendwie so ein Freizeitathlet, wie wir es sind, oder bist du einer, der top performt und ich sag mal auf höchstem Elite-Level unterwegs ist? Ne? Da hat es mit Sicherheit einen größeren Effekt. Grundsätzlich geht die Richtung jedoch in dahin, dass die Signalwege für den Kraftmarker, also den mTOR-Weg, ungefähr, ich glaube, so über 18 Stunden nach dem Training noch andauern. Wohingegen das Ausdauertraining eher so 3 Stunden im Anschluss noch aktiv ist. Daraus könnte man dann also schließen, wenn du zuerst Kraft machst, wofür dein Signalweg ja noch 18 Stunden braucht, und dann das Ausdauertraining kommt, dass dann das Ausdauertraining das Krafttraining so ein bisschen zerschreddert. Andersrum gesagt, und das ist auch so die Empfehlung, die aus den Studien hervorgehen, ist, wenn du das Ausdauertraining voransetzt, und das hast du eben mit dem Beispiel als Warm-up gezogen, dann ist es nicht so hinderlich, weil du ja dann im Anschluss dein Krafttraining hast und dann wird dein Krafttraining ja nicht mehr durch einen Ausdauerreiz im Anschluss irgendwie kaputt gemacht. Ja, das ist deep, deep down the rabbit hole und ich weiß, wenn jetzt irgendein Wissenschaftler aus Concurrent Training hier zuhören würde, wird er wahrscheinlich das hier auch wieder zerschreddern, aber grundsätzlich kann man so sagen, als Faustregel, wenn du ein Normalsportler bist, der jetzt nicht auf dem krassesten Elite-Level bist, würde ich sagen, es macht keinen Riesenunterschied. Grundsätzlich kannst du aber, sofern du es an einem Tag trainieren musst oder möchtest, würde ich sagen, wenn es ein lockeres Ausdauertraining am Ruderergometer über eine Viertelstunde, über 30 Minuten ist, machst du am Anfang und dann im Anschluss dein Krafttraining, damit du entsprechend die Signalwege nicht so kaputt machst, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu erklären. Oh Mann.
Ja, Philipp, ey, besser hätte ich es nicht erklären können. Voll gut.
Ich bin mal gespannt, ob Lukas das in irgendeiner Form...
Ob ihn das zufriedenstellt.
Ansonsten kann er sich nochmal melden, sorry.
Aber mein Rat wäre dann, lerne einfach viele Wiederholungen, Klimmzüge und Dips zu machen, dann bist du auch im Kraftausdauerbereich. So.
Ja, genau.
Also ne, wenn so du so 20 stark. Klimmzüge machst, da hast du deine Ausdauer, da brauchst du kein zusätzliches Cardio mehr.
Okay. Ja, gehen wir mal weg von Molekularbiologie und dem ganzen Kack. Lass uns mal bitte, weil das ist auch etwas, was mich selber interessiert, weil wir haben eben schon darüber gesprochen, dass so die Progressionen viel, viel langsamer stattfinden. Mhm. Und wir könnten jetzt mal als Beispiel, weil wir haben auch eben über den Frontlever gesprochen, ne? Also diese, zur Erinnerung nochmal, diese horizontale Linie. Wie geht man da rein? Also ich sag mal, wenn man sich jetzt nur mal über die klassischen Hebelverhältnisse unterhält, dann wäre es ja sinnig, man fängt mit einer sogenannten Tuck-Frontlever an, wo man so richtig zusammengecurlt ist, quasi die Beine eng an der Brust hat und so ein kleines Paket macht und dann macht man sich so Stück für Stück ein bisschen größer, da geht man so von dem normalen Tuck zu einem Extended-Tuck, dann macht man irgendwann die Beine auf und geht ins Straddle und so weiter und so fort. Also das sind ja jetzt nur mal die Hebelverhältnisse. Ich glaube, diese Progression ist ja mittlerweile klar, aber was mich jetzt interessiert, Monique, deine Meinung zu Wiederholungsanzahlen und Time Under Tensions, also diese Haltezeiten. Wie lange würdest du zum Beispiel sagen, sollte man einen Tag-Lever halten, bevor man aus dem Tag-Lever einen Extended-Lever macht. Und dann, nee, lass mal erstmal darüber sprechen, dann stelle ich die Folgefrage. Nicht zu viel auf einmal.
Also, wie handhab ich das? Ich habe natürlich jetzt in den letzten Jahren auch viel natürlich dazugelernt. Jeder, der praktisch trainiert, lernt natürlich für das eigene Training auch immer wieder mit dazu. Am Ende habe ich so die Faustregel für mich entdeckt, okay, halte eine Progression so lange, dass du ihn 8 bis 15 Sekunden ja wirklich sauber halten kannst, wenn du ihn sauber halten kannst und das aber auch für mehrere Sätze. Also nicht nur einmalig jetzt einen Takt Frontlever machen, den 15 Sekunden halten, dich freuen und dann denkst du so, ach krass, jetzt kann ich jetzt endlich die nächste Progression angehen, sondern das wirklich auch für 3 Sätze konstant zu halten, wirklich clean und sauber, dass man dann weitergehen kann. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Stephen Lowe, Overcoming Gravity. Sagt dir was? Das ist ja, die Calisthenics-Bibel überhaupt eigentlich. Also für alle Zuhörer, kauft euch unbedingt das Buch Overcoming Gravity, richtig guter Wälzer, richtig cool. Und der Stephen Lowe beispielsweise, der sagt ja auch, ungefähr 2 Sekunden entsprechen einer Wiederholung. So. Das heißt, könnte man natürlich gucken, dass man das in diesen Kraftphasen irgendwie integriert. Das heißt, 1 bis 5 Wiederholungen sind im Maximalkraftbereich. Das heißt, okay, 10 Sekunden befinde ich mich auch im Maximalkraftbereich. Und wenn man das könnte man jetzt immer weiter spinnen, sodass man sich die Sekundenzahl errechnen kann, um zu wissen, in welchem Kraftbereich ich entsprechend gerade auch trainiere, je nachdem, wie deine Periodisierung, dein Trainingsplan gerade aussieht, auf was du hintrainierst. Aber am Ende, wie gesagt, so 8 bis 12 bis 15 Sekunden ein Skill für 3 Sätze halten, fände ich schon cool, bevor du den nächsten Step gehst. Allerdings musst du ja nicht nur mit isometrischen Halteübungen arbeiten, ja, die jetzt sehr, sehr klassisch natürlich für den Front- und Backlever sind, sondern du kannst natürlich auch, und das solltest du auch, dynamische Varianten mit einbauen. Denn Du bist Sportwissenschaftler, du hast da noch mehr Ahnung als ich, bevor ich hier irgendwas durcheinander haue. Korrigier mich bitte. Bei der isometrischen Haltephase trainiere ich die schnellen, langsamen Muskelfasern?
Die schnellen.
Die schnellen? Okay, genau. So.
Also kommt natürlich drauf an, wie lange du es hältst. Ne? Also
ich wollte es gerade sagen, kommt drauf an, wie hoch die Time Under Tension dann ist. Ja. Ganz genau.
So, und alle, die vom Fach sind und gerade gut aufgepasst haben, werden mit Sicherheit bemerkt haben, dass uns da ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Und zwar geht es natürlich nicht nur um die Time Under Tension, sondern natürlich auch um die Intensität. Denn nach dem Hennemannschen Größenprinzip läuft es so ab, dass die kleinen motorischen Einheiten, also die langsamen bzw. Slow Twitch Fibers, bei geringeren Kraftanforderungen rekrutiert werden und die starken motorischen Einheiten, also die schnellen oder Fast-Twitch-Fibers, bei entsprechend höheren Kraftanforderungen. Das nur kurz als Nachtrag. Jetzt viel Spaß weiter bei der Folge.
Weshalb ich immer ein Fan bin von dynamischen Wiederholungen auch. Also auch für isometrische Skills letztlich.
Okay, sprich, und am Beispiel bei einem Frontlever, ja, komm mal raus.
Genau, für einen Frontlever beispielsweise, während des Ice Cream Makers, die kennt ihr vielleicht, man hängt so an der Stange und lässt dann einfach, also von einem gebeugten Arm gehe ich immer in einen gestreckten Arm, in die waagerechte und dann ziehe ich mich mit dem Kinn wieder über die Stange, lasse mich wieder runter und so weiter. Das ist eine Variante, noch cooler finde ich aber Frontlever Races. Das heißt, du ziehst dich wirklich nur aus dem Schultergürtel in die Waagerechte mit einer Progression deiner Wahl, also entweder eben Knie zur Brust rangezogen und dann nur aus dem Schultergürtel, aus Kraft des Schultergürtels sich in die Waagerechte zu ziehen oder ja oder Straddle oder wie auch immer. Das ist eigentlich so die coolste Variante, wo man auch am stärksten wird. Generell aber beim Frontlever hab erstmal einen vernünftigen Schultergürtel. Weil was passiert häufig? Die meisten fallen irgendwie in den Rundrücken. Du kennst es selber. Der Arsch fällt durch und dann ist es auf jeden Fall nicht das, wie es letztlich dann formschön aussehen soll. Deswegen, nehmt euch verschiedenste Übungen in euer Training rein. Wie du vorhin auch schon so nett gesagt hast. Es kommt immer drauf an, was willst du trainieren? Ja, willst du jetzt eher einen skill-fokussierten Trainingsplan für eine gewisse Zeit, 12 Wochen trainieren? Möchtest du einen Mix haben aus Sets und Reps und Skills und vielleicht noch Weighted? Also da muss man dann schon auch mit der Zeit so ein bisschen haushalten, ja, und dass man da nicht zu schnell ins Übertraining kommt. Ja. Hatte ich jetzt tatsächlich auch bei einer Schützeline, ich nenne meine Kunden nicht Klienten, ich mag das Wort nicht. Deswegen meine Schützeline, die einfach nur geballert hat im letzten Jahr und so aus der Puste war, dass sie nicht mal mehr Weighted Klimmzüge geschafft hat, obwohl die echt verdammt stark war. Mhm. Und dann muss man halt auch einfach mal Sense machen und nichts tun. Genau. Deswegen, was kann man da beim Frontlever noch sagen? Es gibt ganz viele verschiedene Übungen. Einfach mal bei YouTube gucken, durchgucken. Da sollte man natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, selektieren können, die Inhalte, die da so präsentiert werden. Es gibt nämlich
sind
Leute, die
im Niveau flexibel, ne?
Richtig, ganz genau. Also, ne, da sollte man sich schon so ein paar Quellen angucken, um dann letztlich vor allen Dingen als Newbie zu sehen, ah, das ist gut und das ist eher schlechter Content, das mache ich lieber nicht nach. Ist immer ein bisschen tricky, wenn man sich in den Szenen noch nicht so auskennt, aber da arbeitet man sich ja auch mit den Jahren rein, von daher easy peasy. Was ist denn deine Meinung?
Dann promote doch mal einen guten Content. Also, wem kann man vertrauen?
Einen guten Content. Zum Frontlever jetzt?
Oder grundsätzlich Calisthenics. Wenn Leute jetzt sich wirklich an YouTube setzen und mal suchen, was kannst du empfehlen?
Also natürlich mich, aber ich habe leider nicht so viele Videos. Ich muss ein bisschen fleißiger sein. Genau, und zum ansonsten finde ich Calisthenic Movement sehr, sehr cool. Wie gesagt, die Jungs, die machen für mich den allerbesten Content aus Deutschland. Dann gibt es noch den Chris Herra. Thenix heißt der, T-H-E-N-X. Da mal reinschauen, auch sehr, sehr coole Tutorial-Videos. Dann gibt es noch den Fitness-FAQs. Kennt ihr den? Wahrscheinlich. Da auch mal bitte reinschauen, auch ein cooler Typ. Daniel Wettnell heißt der, aus Australien. Macht auch sehr guten Content rund um Calisthenics und vor allen Dingen eben auch Advanced Skill-Content, also ne, wo es dann wirklich mal über die Basics hinausgeht.
Nice. Cool. Also Leute, da habt ihr auf jeden Fall ein paar Quellen, wo ihr euch dran halten könnt. Ja, und dann, ich meine, wir haben jetzt gerade über Haltezeiten und so weiter gesprochen. Grundsätzlich finde ich sehr, sehr nice. Eine Rap entspricht ungefähr so zwei Sekunden. Das heißt, ne, wenn man so bis 10 Sekunden hochgeht, wäre man im unteren Bereich vom Maximalkrafttraining mit 5 Wiederholungen. Das heißt, das ist, wenn man den Fokus Kraft hat, auf jeden Fall so der Range, in dem man sich bewegen kann. Also gehen wir jetzt ein Stück weiter. Ich kann den Tag, ich kann die Taglever für sagen wir für 10 Sekunden oder für 15 Sekunden halten, würde jetzt in so eine Extended Tag reingehen. Dann als Übergang sagst du dynamische Sachen auch auf jeden Fall wertvoll, wie die Raises und die Ice Cream Makers. Wie bringen wir in so einem Fall, weil das ist bei mir auch so ein Ding, Extended Tuck to Straddle oder so, wo ich dann Schwierigkeiten habe, das dann noch zu halten, Wertigkeit von Fitnessbändern so zur Unterstützung. Mhm. Wie siehst du das? Das wäre noch so ein anderes Ding, was mir jetzt noch einfiele.
Mhm. Ich bin prinzipiell nicht so ein Fan von diesen Bändern. Bei allen Bewegungen, weil ich glaube, dass man sich das anders auch erarbeiten kann. Natürlich mühevoller dann und wahrscheinlich wird es auch mehr Zeit brauchen. Aber letztlich wirst du auch dein Ziel erreichen. Das Ding von diesen Band oder Bändern prinzipiell ist, okay, natürlich, als Anfänger gibt es dir erstmal ein sicheres Gefühl. Du kannst die Übung erstmal ausführen mit Hilfe des Bands und gibst deinem Gehirn schon mal die Bewegungsinformationen, die es braucht, die letztlich gefestigt werden sollen. Aber oftmals ziehen dich die Bänder in eine ungünstige Lage. Ja, also in eine Lage, die du so eigentlich nicht halten würdest, wäre dieses Band nicht da. Mhm. Weißt du, was ich meine? Bestes Beispiel mit diesen Bändern sind Klimmzüge. Ja, das unterstützt dich im ersten Drittel und danach ist Feierabend. Danach musst du eh selber ziehen. So. Und dann meistens, wenn du die Core-Spannung nicht hast, zieht dich das Band irgendwie ganz komisch unter die Stange. So. Das ist alles Murks, finde ich.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Denn tatsächlich ist es so, ne, das ist ja bei vielen Leuten so der Klassiker, okay, wenn ich keine Klimmzüge kann, mache ich das mit einem Band. Aber wie du schon sagst, es verändert so ein bisschen die eigentliche Zielbewegung. Ne? Also du hast ein ganz anderes motorisches Programm, was dann da so abgespielt wird. Ne? Wo dann in dem Fall mein Go-To am Anfang ist halt immer so Top Isometric Holds am Anfang. Und wenn man die dann hinbekommt, versucht man langsam in kontrollierte exzentrische Wiederholungen zum Beispiel reinzugehen. Ne? Also so langsames Ablassen. Aber cool, finde ich interessant.
Also ich sag mal so, der Aspekt des Bewegungslernens. Ne? Mhm. Natürlich gibst du deinem Körper damit den Input, so soll die Bewegung sein, wenn ich es jetzt ohne Band könnte. Aber auf Dauer finde ich es nicht. Also ich finde es immer ganz cool, um so ein Erfolgserlebnis zu geben. Ja, oder wenn du schon Klimmzüge kannst, um dich auszupowern, am Ende nochmal dieses Band zu benutzen, um nochmal mehr Wiederholungen rauszuholen. Dafür ist es cool, aber ich würde es nicht als Methode im normalen Training unbedingt anwenden. Wie gesagt, muss man aber jeder für sich selber wissen. Es gibt Leute, das ist auch wieder ein total individuelles Ding. Viele Leute kommen voll gut damit klar und die steigern sich. Keine Ahnung, ich habe erst das lila Band gehabt, dann das schwarze, dann das rote und gar keins mehr für meinen Klimmzug. Ey, warum nicht, wenn es klappt?
Go for it.
Und klar. So letztlich kannst du es genauso auch für den Frontlever sehen. Ne? Probier es einfach aus, benutz die Bänder, guck, ob das für dich gut funktioniert, ob du die Form dennoch aufrechterhalten kannst, so wie sie letztlich aussehen soll. Und wenn ja, dann go for it und probier es. Also ich mag es ungern, Leuten irgendwas abzusprechen, nur weil ich ohne zurechtgekommen bin, weißt du?
Ja. Aber deine Meinung war jetzt gefragt, deswegen fand ich cool, dass das... für dich eher ausschließt. Okay.
Ja.
Bevor wir zum Ende und zu den persönlichen Fragen kommen, habe ich noch ein Ding auf der Liste und zwar, das haben wir eben im Off noch kurz besprochen, so Classic Pitfalls. Darunter fällt, glaube ich, bei ganz vielen, und da schließe ich mich auch ein, so das Ego, dass man halt schnell vorankommen möchte. Aber wir haben eben schon darüber ausreichend gesprochen, dass halt das nicht immer so der Fall ist bei Calisthenics Training. Ne? Also so Ego und der Anspruch, sich schnell zu steigern, ist eine Sache, wo man wirklich auf die Nase fliegen kann, wenn man Sachen halt macht, wofür der Körper einfach noch nicht ready ist. Was fällt dir noch so ein? Was sind so typische Sachen, wo man echt aufpassen muss?
Im Kali-Sport jetzt?
Mhm.
Außer quasi, ja, bestimmte Ziele sehr schnell erreichen zu wollen. Ja, eben, dass man Beintraining nicht außer Acht lässt, dass man das nicht vergisst, trotz des Calisthenics-Trainings, unbedingt wichtig, und zwar schwer beugen und schwer heben. Dann, dass man, was auch super wichtig ist, dadurch, dass wir im Training sehr viel bilateral machen, auch unilateral zu trainieren, ganz, ganz, ganz wichtig, da auch das immer wieder einfließen zu lassen.
Hat sie eben schon gesagt, alle, ne? Einfach mal eine Kurzhantel in die Hand nehmen zum Beispiel, yes.
Voll. Und in allen Ebenen zu arbeiten. Also nicht nur in der Vertikalen zu arbeiten, weil ich kann ja schon Klimmzüge, sondern auch mal die Waagerechte zu benutzen und mal Ring Rows zu machen beispielsweise. Ja? Also wirklich alle Ebenen sowohl im Zugmuster als auch im Druckmuster abzudecken, damit wir eben ein gleichmäßiges Training gewährleisten können und dann eben nicht irgendwelche Disbalancen eventuell riskieren.
Genau, ja, in eine Formel gepackt so quasi, schaut, dass ihr nicht nur horizontal zieht und drückt, sondern auch vertikal zieht und drückt. Ne? So ganz einfach auszusprechen. Cool.
Genau. Habe ich noch was vergessen? Fällt dir noch was ein?
Ja, also schaut, dass er das Ego halt rauslässt und versucht eher so den Prozess als Orientierung zu nehmen und einfach kontinuierlich weiter zu trainieren. Richtig. Dann passt das schon.
So Load
Management ist halt key. Wie bei allen Sachen. Hundertprozentig. Coole. Sollen wir persönliche Fragen machen?
Bist du soweit?
Ja, hau raus.
Okay. Ja, ich habe mir ja schon eine Frage für dich überlegt. Also, es ist eine Entweder-Oder-Frage. Bist du also bereit? Gut.
Mhm.
Also, entweder morgens sehr, sehr früh aufstehen, sage ich mal eine Stunde, bevor du auf der Arbeit sein musst, und dann eben langsam einsteigen mit Kaffee und Duschen und so weiter und dann langsam losgehen. Oder lieber so kurz vor knapp, Hauptsache noch ein bisschen mehr Schlaf mitgenommen, aufstehen, Zähne putzen und los geht's.
Also meine ganzen Leute, die mich persönlich und privat kennen, die wissen, dass ich eher natürlich den Hang zur zweiten Sache habe. Also dass ich zumindest, also wenn ich mich nicht zwingen würde, wäre ich genau der Typ, der halt so 10 Minuten vorher aufsteht. Ja. Ich habe jedoch in den letzten Jahren schon gemerkt, dass es mir viel, viel bringt, wenn ich mir eine Stunde mehr am Morgen Zeit nehme. Also ich sag mal, meine Traumvorstellung ist es, jeden Morgen zu machen. Die Realität sieht so aus, dass das in 50% der Fälle klappt. Und dann aber auch in 50% der Fällen, dann ist er snooze. Und dann irgendwann, shit, ich muss jetzt wirklich raus und los. Also ich würde sehr, sehr gerne besser früher rauskommen, damit ich nicht nur jeden zweiten Tag das schaffe, sondern jeden Tag. Wie ist es bei dir?
Okay. Ich bin immer ein kurz vor knapp Typ.
Kurz vor knapp.
Immer. Right. Ich habe es mir auch immer vorgenommen, während der ganzen Studienzeit das mal anders zu machen und hinzubekommen. Nö. Es entspricht einfach nicht meinem Naturell. Und deswegen nehme ich das auch gerne so hin.
Genau, wenn du damit klarkommst, okay, vollkommen cool.
Voll.
Alright, Monique, bist du ready?
Ja, bin ich.
Bei welchem Film oder Serie, wenn du möchtest, musst du lauthals loslachen, auch wenn du alleine guckst?
Boah, weißt du, dass es eine richtige schwere Frage ist, weil ich nämlich gar kein Film- und Serien-Junkie bin.
Okay.
Ich bin richtig schlecht, was Filme und Serien angeht. Ich gucke sowas einfach nicht, konsumiere sehr, sehr selten. Weshalb mir da jetzt auf die Schnelle nichts, du musst eine andere Frage stellen. Tut mir leid, ich bin einfach echt nicht gut genug, was Filme und so weiter angeht.
Tatsächlich.
Komm, hast du spontan eine andere?
Ich stelle dann jetzt die Frage, die mir letztens ein Interviewgast gestellt hat. Okay, ich hoffe, das ist okay für dich, Tobi.
Ja, klar.
Berg oder Meer?
Meer.
Meer,
auf
weil?
Jeden Fall. Ja, am geilsten wäre die Kombi aus beiden. Hatte ich letztes Jahr in Albanien.
Runter,
so eine schöne Bergkulisse und Meer. Geil, das ist am allercoolsten. Aber ich bin einfach ein Sonnenkind. Ich bin ein Sommersonnenkind. Ich liebe auch Berge, aber Berge verbinde ich immer mit irgendwie was Kaltem und Skifahren und Snowboarden und diese Sachen, die ich eh nicht gerne mache. Deswegen Meer.
Ja, tja, cool. Alright.
Ja, Monique. Es tut mir sehr leid, dass ich deine erste Frage nicht beantworten konnte.
Alles gut. trotzdem, ey, vielen Dank, dass du hier mit am Start warst, dir die Zeit genommen hast, mir Rede und Antwort zu stehlen. Ich hoffe, euch Zuhörern hat das auch Spaß gemacht und ihr konntet irgendwie was mitnehmen für euch. Monique, falls dir in irgendeiner Form noch was auf dem Herzen liegt, was du gerne loswerden möchtest, nimm dir jetzt gerne die Zeit dazu und sag den Leuten außerdem, wo sie dich finden können. Und dann sage ich nochmals vielen lieben Dank, dass du am Start warst.
Tausend Dank, lieber Philipp. Ja, am Ende findet ihr mich auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, sprich Facebook, ist ja mittlerweile schon ausgestorben, Instagram, meine Website www.mk für Monique König-calisthenics.de. Da könnt ihr mir mal reinschnuppern und gucken, was ich so für Leistungen anbiete, sprich welche Coaching-Formate es meinerseits gibt, Einzelcoachings, Gruppencoachings und so weiter. Zweierlei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind, spreche ich ganz am Ende nochmal an. Erstens, und das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, das neue Buch Calisthenics Meets Mobility 2.0 ist jetzt erschienen und ist käuflich zu erwerben. Falls du also schon alle Basics beherrschst, dann solltest du dich vielleicht langsam dem Advanced-Teil widmen und dir das zweite Buch gönnen. Gibt es auch als E-Paper. Und die zweite Sache, die ich bewerben möchte, ist mein Programm, das nennt sich Get Wings by Pull-Ups oder Get Wings by Muscle-Ups. Das ist ein Gruppencoaching und da kannst du lernen, wie du entweder deinen ersten Klimmzug schaffst oder eben deinen ersten Muscle-Up. Das sind 12-Wochen-Programme und da innerhalb dieser 12 Wochen bekommst du 4 verschiedene Trainingszyklen und so weiter, ganz, ganz viel wissenswerten Input an die Hand und so weiter und so fort. Aber da einfach bei Instagram immer mal verfolgen, da werde ich euch alle News immer wieder vors Gesicht halten und euch immer wieder daran erinnern, was es bei mir alles Tolles gibt, um stärker zu werden.
Also Leute, checkt auf jeden Fall die Social-Media-Kanäle von Monique aus, dass ihr auf dem Laufenden bleibt und ja, checkt ab, ob das Training was für euch ist, um euren ersten Klimmzug oder den ersten Muscle-Up zu lernen. In diesem Sinne auch vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich freue mich schon darauf, euch nächste Woche wieder bei Train Smart, Move Well begrüßen zu dürfen.